Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem spitzesten aller Spitzbuben unserer Tage. Dickie Dick Dickens, dem schwersten aller Schwerenöter, dem leichtesten aller Leichtfüße. Dickie Dick Dickens, dem Manne, von dem seine Jugendfreundin Bella Cora del Hortini zu berichten weiß, er müsse wöchentlich einmal zum Friseur gehen, um sich die Haare von den Zähnen rasieren zu lassen.
Eine Behauptung, die allerdings der bekannte und inzwischen in den Adelsstand erhobene Dickens-Biograf Sir Alexander Robecker auf das Gebiet des Gerüchtes verweist.
Doch das, so will uns scheinen, ist gerade das Bedeutende um Dickens. Dass sich Legende und Tatsache verstricken, sich aneinander emporranken zu dem weitspannenden Charaktergemälde eines unserer Größten.
An eben diese seine Größe stellte der Winter 1925 harte Anforderungen.
Dickie Dick Dickens sah sich einer Vereinigung von Gangstern gegenübergestellt, die nicht nur skrupellos, sondern auch klug und gerissen zu Werke gingen.
Es war dies die Bande von James Topper, dem Kaltherzigen. Eine Organisation, die sich eigens zu dem Zweck zusammengefunden hatte, Dickie Dick Dickens unschädlich zu machen.
Diese Gauner hatten die von allen ehrbaren Gangstern hochgeschätzte Pensionsvermieterin Mami Tobo Dutch umgebracht. Sie hatten Dickens die Beute eines Bankraubes im Werte von $300,000 gestohlen und ihn schließlich in eine Todesfalle gelockt, aus der nur ein Dickie Dick Dickens entrinnen konnte.
Zu Hause angekommen, sollte er allerdings die ihm darob erwachsene gute Laune sehr rasch verlieren. Kaum erst hatte er festgestellt, dass seine Braut und Frau Effi Marconi nicht zugegen war, als er auch schon ans Telefon gerufen wurde.
Hallo, Mr. Dickens.
Ja, wer ist denn da?
Mein Name ist Topper. Hören Sie, Dickens, Sie stören mich.
Was?
Mir passt es nicht, dass Sie in Chicago sind.
Na, erlauben Sie mal, wer sind Sie denn?
Leider sind Sie immer noch am Leben. Ich hätte das gern verhindert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Trotzdem mache ich Ihnen einen Vorschlag zur Güte.
Ja.
Sie verlassen binnen 48 Stunden den amerikanischen Boden. Dann haben Sie die Chance, dass Sie Ihre Braut lebendig wiedersehen. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Ich rufe morgen um dieselbe Zeit nochmal an. Wiederhören.
Teufel, Pest und Katzenjammer.
Schon das zweite Mal, dass er im Laufe dieses Winters in seinen mittlerweile zum geflügelten Wort gereiften Fluch ausbrach.
Diese Burschen sollen mich kennenlernen. Und wenn sie Effi nur ein einziges Haar krümmen, dann brate ich sie eigenhändig im Backofen meiner Großmutter. Gangster-Frikadellen à la Tartare.
Red kein Unsinn, Bocco.
Ja, Verzeihung, ich hab's auch nicht so gemeint. Würde sicherlich auch gar nicht schmecken.
Ich bitte euch, hört mit dem Gerede auf.
Ja.
Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese Halunken zu fassen.
Das ist schwierig. Wir wissen ja nicht einmal, wer sie sind.
Der Mann nannte sich Tapper, Topper.
Das ist schon ein Name. Und wir haben keinen Schimmer, wo sie sich jetzt aufhalten.
Ja, und wo sie Effi versteckt haben.
Aber der Kerl will in 24 Stunden nochmal anrufen. Das ist die einzige Gelegenheit, wo wir ihn festnageln können.
Wenn wir nun die Post beauftragten, unser Telefon zu überwachen.
Ja. Ja, dann würden wir herauskriegen, von welchem Apparat er anruft.
Und kämen vom Regen in die Traufe. Ich möchte die Post nicht auf mein Telefon aufmerksam machen. Dann haben wir am nächsten Tag die Polizei im Haus.
Ja, was schert dich der nächste Tag, mein Jungchen? Wenn Topper anruft, haben wir sowieso nur noch 24 Stunden Zeit.
Aber wartet mal. Ich habe eine andere Idee. Mrs. Schuhschaber wird uns helfen.
Mr. Dickens,
ja.
Welche Überraschung. Treten Sie doch näher.
Danke.
Mögen Sie ein Tässchen Kaffee?
Oh, besten Dank, Mrs. Schuhschaber, nicht auf nüchternen Magen.
Ach ja.
Aber wenn Sie vielleicht einen Brandy hätten.
Oh, gerne. Aber sagen Sie, mein Guter, Sie sehen schlecht aus. Haben Sie nicht geschlafen?
Ich habe Sorgen.
Oh.
Ja, man hat Effi entführt.
Wie? Oh ja. Oh, du meine Güte.
Mrs. Schuhschaber, vielleicht könnten Sie mir helfen.
Oh, gewiss, was in meinen Kräften steht.
Passen Sie auf, das ist nett von Ihnen. Ich möchte, dass Sie bei der Post anrufen. Das heißt, vielleicht kann ich das gleich selbst tun.
Bitte, dort steht das Telefon.
Oh, danke. Wie ist Ihre Nummer, Mrs. Schuschaber?
44 44 11.
44 44 11, danke. Moment, 44 44 11. 44 44 11. So.
Postamt 17, Fernsprechstörungsstelle.
Ja, guten Morgen, mein Fräulein. Hier spricht der Privatsekretär von Mrs. Schuschobber. Das ist die Vorsitzende des Chicagoer Frauenverbandes.
Ja, bitte.
Ja, also Mrs. Schuschobber, hören Sie mich?
Ja.
Wird in letzter Zeit dauernd von anonymen Telefonaten belästigt. Jede Nacht gegen 12 Uhr ruft dieser Störenfried an. Aller Voraussicht nach wird er sich auch heute Abend wieder melden. Mrs. Schuschobber wären sehr dankbar, wenn Sie Ihre Leitung heute Nacht überwachen könnten.
Ja, das wird sich machen lassen. Welche Nummer hat Mrs. Schuschobber?
44 44 11?
Mhm. Ja. 44 44 11. Ja. Danke. Genügt es, wenn wir die Leitung ab 23 Uhr überwachen?
Ja, ja, das genügt.
Nach jedem Telefonat wird unsere Überprüfungsstelle Mrs. Schuschobber verständigen, von welcher Rufnummer der Teilnehmer angerufen hat.
Ach, das ist sehr nett. Haben Sie herzlichen Dank, mein Fräulein. Wiederhören.
Ja, aber Mr. Dickens, was machen Sie denn da? Ich habe doch noch nie solche Anrufe bekommen. Und was soll ich denn tun, wenn heute Nacht...
Keine Bange, ich werde bei Ihnen sein. Oh. Nun brauche ich nur noch ein junges Mädchen.
Wie?
Naja, wie wär's denn mit Ihrer netten jungen Freundin Alexa?
Aber Mr. Dickens...
Sagen Sie ihr bitte, sie täte mir und Ihnen einen großen Dienst, wenn sie heute Nacht in meine Wohnung käme, ja?
Was? Sie soll zu Ihnen kommen?
Ja, natürlich.
Oh, ich bitte Sie. Was? Gerade jetzt, wo Ihre Effi von Ihnen getrennt ist, sollten Sie ein wenig mehr Selbstsucht walten lassen.
Ach so. Sie missverstehen mich, Gnädigste. Ich werde heute Nacht gar nicht zu Hause sein.
Ach so.
Ach nein, Alexa soll lediglich meinen Telefonapparat bedienen.
Ach. Ja, aber wenn sie aber Angst hat, das gute Kind, so ganz allein in ihrem grässlichen Haus...
Na ja, dann soll sie sich meinetwegen eine Freundin mitbringen.
Und was soll sie sagen, wenn jemand anruft?
Das werde ich ihr genau erklären.
Da! 12 Uhr. Mitternacht. Oh, Alexa, Kindchen, jetzt ist's gleich soweit. Jeden Augenblick kann er anrufen. Immer ruhig, Blut, ganz ruhig. Nur nicht ängstlich werden. Da ist es, du lieber Himmel. Da ist es.
Simone, bitte, bitte seien Sie jetzt still.
Ja, 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 ich bin ganz mucksmäuschenstill. Hallo?
Hallo. Ich rufe Sie an im Auftrag von James Topper.
Hier ist der Fernsprechauftragsdienst. Welche Nummer haben Sie gewählt, bitte?
40 78 75.
Ja, einen Moment, bitte. Ja, der Apparat ist zurzeit nicht besetzt. Darf ich dem Teilnehmer etwas ausrichten?
Nein, gucken Sie mal. Ich müsste ihn schon selbst sprechen.
Für dringende Fälle hat er uns eine Nummer aufgegeben, unter der er heute Nacht zu erreichen ist.
Und wie heißt die Nummer, bitte?
44 44 11.
Ja, hier, 44 44 11. Wer ist dort, bitte?
Ich rufe Sie an im Auftrag von James Topper. Ich möchte Mr. Dickens sprechen.
Oh, das tut mir furchtbar leid. Mr. Dickens ist noch nicht da, aber ich glaube, er erwartet Ihren Anruf. Ich hab soeben mit ihm telefoniert. Er sagte, dass er sich was verspätet und er bittet Sie, ihn in einer halben Stunde wieder anzurufen.
Ja, gut, das werde ich tun. Bis dahin auf Wiederhören.
Was gut so, Mr. Dickens?
Na, prächtig. Er ruft wieder an?
Ja, 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 in einer halben Stunde.
Na, sehr schön.
Mir ist aber immer noch nicht klar, was du mit diesem Manöver bezweckst, mein Junge.
Wart's ab, es wird dir klar werden, sobald die Post anruft. Ah, da kommt schon das Gespräch.
Hier spricht Mrs. Schuschobber, 44 44 11.
Ja, hier ist Fernsprechprüfungsstelle. Sie haben uns beauftragt, Ihren Apparat heute Nacht zu überwachen?
Ja.
Sie haben soeben mit der Rufnummer 3018 gesprochen. Das ist eine öffentliche Fernsprechprüfungsstelle. Ansprechzelle.
Eine Telefonzelle?
Ja.
Fragen Sie, welche Telefonzelle?
Welche Telefonzelle, bitte? Ich meine, wo liegt sie?
In der Rippling Street, im Süden der Stadt, unweit des Calumet-Sees.
Oh, herzlichen Dank, liebes Fräulein. Sie können den Auftrag jetzt annullieren.
Gut, die Überwachung Ihres Anschlusses wird also aufgehoben.
Danke. Oh je, Mr. Dickens, damit haben wir nicht gerechnet. Es ist eine öffentliche Telefonzelle.
Damit habe ich doch gerechnet. Deswegen sollten Sie dem Knaben sagen, er möchte in einer halben Stunde nochmal anrufen.
Wieso?
Na ja, nach aller Wahrscheinlichkeit wird er wieder dieselbe Telefonzelle benutzen.
Sicher, aber...
Wo liegt die Zelle?
In der Rippling Street beim Calumet-See.
Rippling Street, Calumet-See. Gut, Bonko und Opa, ihr fahrt sofort zur Rippling Street, ja? Stellt den Wagen in einer Seitenstraße ab und beobachtet die Telefonzelle. In einer halben Stunde wird unser Mann wiederkommen. Passt auf, wo er nach dem Gespräch hingeht. Dann haben wir die Adresse unserer Freunde.
In weniger als 20 Minuten waren sie in der Rippling Street.
Ich frage mich, Bonko, warum die Leute in solchen Häusern vegetieren. Ey, pfui Teufel, da sollen sie doch gleich ins Gefängnis gehen. Da haben sie mehr Komfort.
Ganz zu schweigen von unseren Zuchthäusern. Die soll ja immer besser werden.
Ja, es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass für unser Alter gesorgt ist. Wie viel Uhr ist es, Bonko?
Es ist gleich 12:30. Und schau doch nur, Opa.
Was?
Der Mond kommt durch.
Ruhe, da kommt jemand. Was wird das sein? Los, Bonko, du holst unseren Wagen hierher. Ich beobachte so lange den Mann.
Ja, er ist es. Er geht in die Telefonzelle.
Ja, ja, ja. Diese Telefoniererei. Hoffentlich sind sie da.
Ich rufe Sie an im Auftrag von James Topper. Ich möchte gern Mr. Dickens sprechen.
Ja, ja, einen Augenblick bitte. Mr. Dickens ist jetzt da.
Hallo, hier Dickens.
Mr. Topper lässt sich schön grüßen. Haben Sie Ihre Abreise schon vorbereitet?
Ja.
Kennen Sie das alte Stammlokal von Jim Cooper, die Shotgun Barrel Hall?
Ja, kenne ich.
Sehr schön. Wenn Sie Ihre Braut wiedersehen möchten, dann kommen Sie heute früh um 6 Uhr dorthin. Mr. Topper wird sich dort mit Ihnen unterhalten.
Und er bringt Effi mit?
Jawohl. Wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, Dickens, versuchen Sie keine bösen Tricks. Gucken Sie mal, Topper kommt mit 20 schwer bewaffneten Leuten. Entweder Sie verhandeln friedlich oder Sie sind gewesen.
Ich bin zu jeder Konzession bereit, wenn er Effi mitbringt.
Das ist sehr vernünftig von Ihnen, Mr. Dickens. Also dann, bis nachher.
Um 6 Uhr, Shotgun Barrel Hall.
So, da bin ich, Opa Krickel.
Höchste Zeit. Er hat gerade das Gespräch beendet.
Aha, Herr Wendertje. Sobald er uns vorbei ist, fahren wir hinterher. Ist in Ordnung, Opa.
Der kleine Bandit Snipper Jonas war seiner Sache so sicher, dass er es nicht der Mühe für wert erachtete, sich umzuschauen, während er zu seinen Komplizen zurückfuhr.
Das war ein Fehler.
Wäre er etwas umsichtiger gewesen, hätte er zweifellos den Wagen bemerken müssen, der ihm in einiger Entfernung folgte. Denn seine Fahrt führte durch einsame, verlassene Straßen.
Sie endete schon nach knapp 10 Minuten auf einem großen, trostlosen Platz am Stadtrand südlich des Calumet-Sees. Ausgediente Maschinen, verrottete Hausrat und Autowracks, für die nicht einmal mehr die Schrotthändler Interesse zeigten. Einige 100 Meter entfernt hatte ein Zigeunerstamm sein Lager aufgeschlagen.
Das war die richtige Umgebung für Topper und seine Bande. Unter den Autowracks hatte er 2 alte, brüchige Wohnwagen entdeckt.
Aus dem größeren dieser Wagen drang in jener Nacht markiger Männergesang.
Da, siehst du, er geht zu einem der Wohnwagen. Komm.
Aber Opa, du willst doch nicht etwa noch weiter heran?
Doch. Vielleicht können wir etwas von ihrer Unterhaltung verstehen.
Aber die Männer...
Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder.
Quatsch.
Kein Quatsch.
Doch, Quatsch. In der Nacht sind alle braven Männer stumm. Wer laut brüllt, der dreht ja auch den Hals herum.
Nun komm, endlich. Zeter nicht.
Solange die noch so einen Krach schlagen, können sie nicht hören, wenn wir uns anschleichen.
Psst, und sei ruhig, Opa. Leute, ich bitte euch, seid ruhig. Man hört euch kilometerweit.
Das ist der Kerl, der telefoniert hat.
Ich sag ja auch immer, ihr sollt endlich mit dem Radau aufhören. Ja. Das zermürbt ja die beste Kondition. Stimmt's, William?
Ja, stimmt, Topper, es zermürbt.
Oh, der Topper, dieser Topper ist also auch da drin.
Wir hätten uns die Sprengladung von der Feuerwehr ausborgen sollen. Jetzt unter den Wagen. Ui, ja, ja.
Ja, Snipper Jonas, nur erzähle. Hast du den Dickens erwischt?
Ja, er kommt heute früh um 6 in die Shotgun Barrel Hall. Ganz friedlich. Er hat gesagt, wenn er seine Braut wiederkriegt, ist ihm alles egal.
Und da hat er sich aber gründlich in die Finger geschnitten. Seine Braut bleibt hier. Was, Williams?
Ja, klar, die bleibt hier.
Hast du das gehört? Das ist so eine Gemeinheit.
Siehst du, so weit sind wir schon. Dass ein Wort unter Gangster nichts mehr gilt.
Aber gucke mal, wird die Braut nicht versuchen abzuhauen?
Es bleiben ständig zwei Mann Bewachung bei ihr.
So eine Schwalbe.
Wie geht's hier überhaupt, Williams?
Also, Topper, ich war eben erst drüben in ihrem Wagen. Sie schläft, das gute Kissen. Oh. Ja, und die wacht auch für heute Mittag nicht auf. Hab ihr ein Schlafmittel gegeben.
Gut, so. Ich hoffe nur, die beiden Leute, die sie bewachen, schlafen nicht.
Die spielen 17 und 4. Ah. Ja, das hält wach.
Du, das muss der Wagen da drüben sein. Siehst du, da brennt noch Licht. Vielleicht sollten wir gleich versuchen.
Hast du auch aufgepasst, dass dich niemand beobachtet hat, Snipper Jonas?
Tja.
Ist dir jemand nachgefahren, als du zurückgekommen bist?
Wie?
Ob dir jemand gefolgt ist?
Wie glaubst du?
Nein. Ich glaube, warum denn
du, auch? Jetzt wird's brenzlig, Oberkrickel. Komm, nichts wie weg.
Du bist ein alter Esel, Snipper Jonas. Los, Leute. Seht mal draußen nach, ob sich da jemand herumdrückt.
Hey, jawohl, Chef, geh mal.
Also. Nicht. Ja, also, du kannst auch mal ein bisschen aufpassen.
Chef ist mal wieder übernervös. Kannst du was sehen?
Ach wo, sag's ja. Er wird von Tag zu Tag verrückt.
Du, Junge, schau da mal. Da drüben, da bewegt sich was.
Ach Quatsch, wird sicher einer von diesen Zigeunern sein.
Meinst du?
Klar. Nun komm, gehen wir wieder rein. Hier draußen ist kalt.
Ich kann dir ja sagen, Diggi, mein Jungchen, sei vorsichtig. Die kommen mit 20 schwer bewaffneten Leuten in die Shotgun Barrel Hall. Aber Effi bringen sie nicht mit.
Gesindel, aber wir werden ihnen einen Strich durch ihre schmutzige Rechnung machen. Zum Glück wissen wir ja jetzt, wo sie untergekrochen sind. Während das Gros der Mannschaft in der Barrel Hall auf mich wartet, heben wir das Lager aus, befreien Effi und holen uns unsere 300.000 zurück.
Großartig, Jungchen. Das ist eine Idee.
Und für Topper und seine Ganoven bereiten wir eine hübsche Überraschung vor. Darf ich noch einmal Ihr Telefon benutzen, Mrs. Schuschauer?
Ja, bitte, natürlich.
Danke.
6, 3, 3, so.
Polizeipräsidium?
Ja, verbinden Sie mich bitte mit Chefkommissar McKenzie.
Bedauere, der Chefkommissar ist nicht im Dienst.
Hat er keinen Privatanschluss?
Das schon, aber ich darf ihn keinesfalls.
Es ist sehr dringend, junger Mann. Hier spricht Dicky Dick Dickens.
Oh, Mr. Dickens. Ja, ja, ich glaube, in dem Fall, da kann ich Sie verbinden. Augenblick. Bleiben Sie bitte am Apparat.
Zum Teufel, wer will denn da herein? Ach so, diese Barbaren. Bedauere, ich bin nicht zu sprechen. Ja, ich schlafe gerade.
Dann wachen Sie schnell auf, Chefkommissar. Hier spricht Dickens.
Kozi Türken nochmal, hat man vor Ihnen denn nie seine Ruhe?
Mein lieber Chefkommissar, auf Ihrem Schreibtisch liegt immer noch eine Akte, die unerledigt ist. Der Mord an Mami Tobodatsch.
Ja, auf meinem Schreibtisch liegen sehr viele unerledigte Akten. Lassen Sie mich gefälligst in Frieden.
Heute früh um 6 Uhr haben Sie Gelegenheit, die Mörder von Mami Tobodatsch zu fassen. Kennen Sie das alte Stammlokal von Jim Cooper?
Nein.
Fragen Sie Sergeant Martin, der kennt es. Shotgun Barrel Hall heißt die Spelunke. Aber nehmen Sie ein paar von Ihren Polizeisoldaten mit. Dort warten ungefähr 20 Banditen.
Woher wissen Sie denn das?
Das ist meine Privatsache.
Na, ist gut, Dickens. Ich werde mir's überlegen.
Überlegen Sie nicht zu lang. Sie haben nur bis 6 Uhr Zeit. Wiederhören.
Ja, aber... Hallo! Hallo! Hallo, Zentrale, Zentrale!
Ja, bitte, hier, Zentrale.
Stellen Sie sofort fest, mit welcher Rufnummer Sie mich eben verbunden haben.
Gern, Chefkommissar.
Und dann geben Sie mir meinen Assistenten, Sergeant Martin.
Ha? Ach du meine Güte! Wer wird denn hier so ungebärdig klingeln? Noch dazu in aller Herrgottsfrühe. Oh, Sie sind's, Herr Chefkommissar?
Ja, wo ist er?
Wie bitte, wo ist wer?
Meine liebe Mrs. Schuhschopper, bitte stellen Sie sich nicht dumm. Ich meine Dickie Dick Dickens. Wo ist er?
Dickie Dick Dickens?
Oh, Martin, was ist bloß in die Leute gefahren, dass sie alle so schwerfällig sind?
Wir wissen positiv, dass er bei Ihnen war, Mrs. Shrewshopper. Denn er hat von Ihrem Telefon den Chefkommissar angerufen.
So. Nun gut, er war hier, ich geb's zu.
Aha.
Ja, aber er ist wieder fortgegangen. Mm. Ja, ja, es ist jetzt 6:15. Sie kommen genau 20 Minuten zu spät. Kurz vor 6 ist er gefahren.
Zum Teufel. Wohin?
Ja, das weiß ich leider nicht.
Mrs. Shrewshopper, Sie sind doch ein gutes, altes Mädchen, das Ihren Dickie recht lieb hat. Ja, nun geben Sie acht. Wenn Sie jetzt nicht mit der Polizei zusammenarbeiten, geht es Ihrem Dickie an den Kragen.
Da könnte mir nicht denken, wieso.
Das will ich Ihnen erklären. Er hat mich vorhin angerufen, hat mir gesagt, dass ich heute früh 6 die Mörder von Mami Tobodachi in der Shotgun Barrel Hall treffen könnte.
Ja, ja, ich weiß.
Aber was jetzt kommt, wissen Sie nicht. Ein paar Minuten, nachdem ich mit Dickens gesprochen hatte, rief mich ein gewisser Topper an. Und raten Sie mal, was der mir gesagt hat.
Ja, wie sollte ich das raten?
Er sagte, ich könnte Dickie Dick Dickens heute früh 6 Uhr in der Shotgun Barrel Hall verhaften.
Oh, das ist ja die Höhe. Dieser dumme Mensch.
Nun, wir waren in der Shotgun Barrel Hall. Dort herrscht eitel Friede und stillste Ruhe. Weder die Mörder von Mami Tobodatsch noch Dickie Dick Dickens.
Oh, du lieber Himmel. Dann sind die Leute also nicht zu dieser Barrel Hall gegangen? Dann sind sie zu Hause geblieben?
Ich nehme an, Dickens wollte die Gelegenheit benutzen, im Heim dieser Leute einen Besuch abzustatten.
Ja, ja, er wollte seine Braut befreien. Er rechnete damit, dass diese Menschen nur 2 Mann zu ihrer Bewachung zurückgelassen haben.
Stattdessen sind sie alle dort. Mehr als 20 schwer bewaffnete Burschen.
Na, das wird einen Empfang für Dickens geben.
Aber jetzt haben wir die Chance, sowohl Dickens... als auch die Mörder von Mami Tobodachi zu erwischen, Herr Chefkommissar.
Hoffentlich haben wir das Glück, dass wenigstens dieser oder jener von den Leuten noch am Leben ist, wenn wir hinkommen. Wo ist das, Mrs. Shrewshopper?
Oh, so viel ich gehört habe, ist das ein großer Schrottplatz oder so etwas südlich vom Calumetsee am Stadtrand?
Dort drüben. In dem Zigeunerlager scheint noch was los zu sein.
Die feiern sicher wieder irgendein Fest. Zigeuner feiern doch immer.
Oh weh, oh weh, oh weh. Zigeuner spielt zum Nachtmahl auf, dann nimmt dein Leben frohen Lauf. Doch geigt er morgens früh sein Lied, dir baldig bitter Leid geschieht. Ist kein Quatsch, Opa, bitte red nicht.
Hab ja gar nichts gesagt.
Kinderchen, streitet euch nicht, wir haben zu tun. Wo stehen die Wagen von den Ganoven?
Geradeaus, Dick, hinter dem alten Bagger.
Ach ja.
In diesem Wagen dort haben sie Effi untergebracht.
In welchem?
In dem kleinen, rechts. Da brennt auch noch Licht, siehst du?
Wahrscheinlich spielen die beiden Bewacher immer noch 17 und 4.
Das Spiel werden wir ihnen versalzen. Und der große Wagen weiter links?
Der, in dem kein Licht brennt?
Das ist das Hauptquartier der Bande.
Mhm. Es ist jetzt 6:20. Vermutlich sind sie schon alle verhaftet.
Es ist 6:20. Vermutlich ist Dickie Dick Dickens schon längst verhaftet, Topper.
Was?
Oh, Verzeihung, Topper, ich wollte dich nicht wecken.
Kann sowieso nicht schlafen. Diese Zigeunermusik macht mich ganz elend. Habe ich recht, Williams? Hey, Williams!
Was?
Habe ich recht?
Ja, ja, Topper, hast recht. Aber nun lässt du mich in Ruhe, ja?
Ja, du kannst schlafen. Du bist eben nicht sensibel. Von dir aus könnte der ganze Zigeunerstamm hier im Wohnwagen herumtoben. Du, hey, hey, was ist denn das? Snipper Jonas, sieh mal zum Fenster raus.
Ja, ja, gern, bitte. Warum?
Mensch, sperr deine Augen auf. Dort bei dem alten Bagger stehen 3 Leute.
Ja,
Richtig.
Was sagst du, Topper?
Los, Williams, weck die Kameraden, aber leise.
Sensibel. Ja, ich weck die Kameraden sensibel.
Guck mal,
Kameraden,
guck mal, Chef.
Aufstehen.
Jetzt gehen Sie weiter, die drei.
Ja, marschieren auf den Wagen zu, in dem wir das Mädchen untergebracht haben.
Jetzt kann ich sie auch erkennen. Du, Chef, aber das ist doch nicht möglich. Dickie Dick Dickens und seine beiden Kumpane.
Tatsächlich. Na, warte, Freundchen. Du kommst mir wie gerufen.
Was gibt's denn, Chef?
Bringt das Maschinengewehr in Stellung, aber ein bisschen Dalli.
Ja, bitte, bitte, mit dem größten Vergnügen.
Unser Ziel ist Dickie Dick Dickens. Einen Daumensprung rechts von dem kleinen Wohnwagen.
Ziel erkannt, Chef.
Gut. Feuer frei.
Die Kugeln stoben aus dem Lauf des Maschinengewehrs, strebten ihrem Ziele zu.
Und das Ziel war Dickie Dick Dickens.
Was aber hatte der inzwischen getan?
Nanu, in Effis Wagen brennt ja noch Licht.
Du, Bonko.
Ja?
Sieh mal, hier steht immer noch das Auto, mit dem der Kerl heute Nacht gefahren ist. Ein froschgrüner Buick.
Wie? Dieses Auto?
Ja.
Verflixt! Kinder, da stimmt was nicht. Die Leute werden doch nicht zu Fuß gehen, oder?
Wieso?
Na, wenn ihr Auto noch hier steht, bedeutet das doch, dass sie nicht weggefahren sind.
Du liebes bisschen. Sie meinen, die Leute
Kinder,
sind noch...
Kinder, behaltet den großen Wohnwagen im Auge. Ich fürchte, die ganze Bagage ist noch hier.
Mensch, Jungchen, du hast recht. Dort am Fenster bewegt sich was.
Wo? Oh.
Ein Maschinengewehr.
Los, Deckung nehmen. Ich hau dich hin. Das hätte aber ins Auge gehen können. Seid ihr noch da?
Alles in Ordnung.
Was hast du denn, Bonko?
Oh je. Oh weh, oh weh. Ich habe einen Splitter abbekommen, glaube ich.
Wo denn?
In der rechten Hand.
Warte, Bonko. Ich habe Verbandszeug bei mir.
Ein Granatsplitter.
Nein. Ich glaube auch nicht, dass Sie mich verbinden müssen,
so.
Mr. Dickens. Das ist nur ein Holzsplitter.
Ach so.
Hier liegt so ein dummes Brett.
Na, Esel.
Ja, aber was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir haben ja wohl kaum alles überstanden, nicht? Wenn die wieder anfangen zu schießen...
Wir bleiben ruhig liegen. Wenn wir uns nicht bewegen, glauben die Leutchen, sie haben uns getroffen.
So. Ich denke, die haben wir geschafft. Habe ich recht, Williams?
Hast recht, Topper. Die haben wir geschafft.
Aber gucke mal, ich kann sie gar nicht mehr sehen.
Die liegen in einer kleinen Senke.
Aber wenn sie nun doch noch am Leben sind?
Dann merken wir es, sobald sie sich bewegen. Wir warten noch eine Viertelstunde und beobachten die Stelle. Wenn sie sich rühren, geben wir Feuer. Wenn nicht, na dann wissen wir, dass Dickie Dick Dickens tot ist.
Ewig können wir hier nicht liegen bleiben, Mr. Dickens.
Nur Geduld. Nach einer Weile werden die Burschen aus ihrem Nest herauskriechen und dann geben wir ihnen Saures.
Hoffentlich machen uns die beiden Bewacher von Effi keinen Strich durch die Rechnung. Die wundern sich doch auch, warum hier geschossen worden ist.
Ja, ja, die beiden beobachte ich ja schon die ganze Zeit. Sie stehen an der Tür von Effis Wagen und wissen nicht, ob sie sich heraustrauen sollen oder nicht. Von dort aus können sie den großen Wohnwagen nicht sehen. Deswegen rätseln sie wohl so lange herum.
Wir könnten sie doch einfach abschießen.
Quatschkopf.
Im selben Moment weiß Topper, dass wir am Leben sind.
Verflixt! Jetzt kommen die beiden. Na, ich werde versuchen, sie abzulenken. Psst! Hallo!
Ja, was gibt's?
Leise! Seid vorsichtig, ihr beiden. Wenn ihr hinter dem Wagen hervorkommt, geratet ihr in den Schusswinkel.
Was für ein Schusswinkel?
Wer ist denn dort?
Bist du das, Topper?
Freilich bin ich.
Was ist denn los?
Polizei! Kleine Schießerei, habt ihr doch gehört.
Können wir dir helfen?
Nicht nötig, bleibt, wo ihr seid. Geht in den Wohnwagen zurück.
Das kommt mir aber verdammt komisch vor. Bist du das wirklich, Topper?
Na klar bin ich's. Stimmt's, Williams?
Stimmt, Topper.
Aber deine Stimme, die ist nicht...
Mensch, ich bin doch heiser.
Und wir können dich auch gar nicht sehen.
Aber ich lieg doch hier in der Kuhle.
Na warte, wir kommen zu dir.
Bitte, wenn ihr unbedingt abgeknallt werden wollt.
Ah, wir passen schon auf. Los, Billy, wir kriechen vorsichtig um den Wagen herum. Dann sind wir nicht zu sehen.
Ist gut, Joe.
Und tatsächlich, sie wurden nicht gesehen. Weder von Dick noch von Topper. Doch als sie schließlich bei Dick angekommen waren, entdeckten sie ihren Irrtum. Entsetzt sprangen sie auf.
Ich sag's ja, Billy, das ist gar nicht Topper.
Das hätten sie nicht tun sollen.
Gucke mal, Topper, da drüben bewegt sich was.
Verdammt. Ja, Maschinengewehr. Feuer.
Das war das Ende von Joe und Billy.
Dicky Dick Dickens, Bonko und Opa Kreckel aber krochen auf dem gleichen Wege zu dem kleinen Wohnwagen, auf dem Billy und Joe zu ihnen gekommen waren, und betraten ihn.
Oh weh, oh weh, oh weh. Das war eine Angstpartie.
Ja. Dick.
Ja?
Dick, mein Jungchen, komm her.
Was ist?
Hier liegt Effi.
Um Himmels Willen.
Tatsächlich.
Was ist denn mit ihr?
Ich weiß nicht.
Effilein.
Sie liegt so steif und still.
Na, die ist doch nicht etwa...
Effi. Sie atmet noch.
Effi, was
hast du? Und sie ist auch nicht verletzt.
Was hast du denn?
Mir scheint, sie schläft.
Die schläft? Nach dieser Knallerei? Na, dann hat sie bestimmt ein gutes Gewissen.
Ach, Unsinn, man hat ihr ein Schlafmittel gegeben. Hallo, Effi. Effi, mein Schatz, komm. Komm, wach auf. Effi.
Ich will
Na, komm.
Nicht. Nein.
Komm, Effi.
Hören Sie.
Effi.
Ich möchte nach Hause.
Effi, nein.
Ich bin noch ganz müde.
Siehst du mich? Hörst du mich?
Oh, Dick. Du hier?
Na klar. Oder glaubst du, ich lass dich allein, du? Wie geht's dir denn?
Oh, wenn du bei mir bist, dann geht's mir immer gut. Ich bin auch ein bisschen verschlafen, weißt du. Was ist denn passiert?
Ach, das erkläre ich dir alles später. Jetzt müssen wir auf der Hut sein, weißt du. Bonko,
ja,
geh vorsichtig an das Heckfenster. Von dort aus kannst du den Wohnwagen von den Halunken beobachten.
Gut, was ist denn mit diesen Leuten, Dick?
Die haben noch keine Ahnung, dass wir bei dir sind, mein Schatz. Ach. Ja, sie glauben, sie haben uns erschossen.
Sag mal, Effi, hast du eigentlich eine Ahnung, wo die unsere Goldbahn versteckt haben?
Ja, die sind hier im Wagen.
Wo?
Dort in der großen Kiste.
Na also, jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir hier wegkommen.
Da draußen steht doch der Buick von den Gaunern. Ich frage mich, ob man irgendwie diesen Wohnwagen an das Auto koppeln könnte.
Doch Dickies Gedankengänge wurden von einem Geräusch unterbrochen, das ihm gerade in diesem Augenblick höchst unwillkommen war.
Die Polizisten, in 11 durch Sprechfunk miteinander verbundenen Einsatzgruppen aufgeteilt, umzingelten das gesamte Terrain des Schrottplatzes.
Sie störten damit nicht nur Dickies Gedankengänge, sondern auch die besinnliche Seelenruhe von James Topper, dem Kaltherzigen.
Verdammt nochmal! Polizei! Die hat uns jetzt gefehlt, was, Williams?
Ja, Topper, die hat uns gefehlt. Hey.
Achtung, Achtung! Hier spricht die Kriminalpolizei Chicago. Wir rufen James Topper und Dicky Dick Dickens.
Ja, lebt er noch?
Die Polizei hat den Schrottplatz umstellt.
Ach, verrückt.
Es gibt für Sie kein Entkommen.
Ja, das wollen wir sehen.
Wir fordern Sie auf, ergeben Sie sich. Kommen Sie mit erhobenen Händen zur Westseite des Platzes. Wir geben Ihnen dazu 10 Minuten Zeit.
Was machen wir jetzt?
An die Waffen, Leute. Maschinengewehr, Stellungswechsel.
Jawohl,
guck mal, Topper, meinst du nicht, wir sollten uns lieber ergeben?
Wo wir 3 nachweisbare Morde auf dem Gewissen haben, kannst du dich auch gleich freiwillig auf den elektrischen Stuhl setzen. Nein, wir arbeiten uns langsam zur Straße herauf, und zwar zur Ostseite. Wir befallen die Polizei aus dem Hinterhalt. Also los, alles raus aus dem Wagen.
Mr. Dickens.
Ja?
Jetzt klettern Sie heraus. Die ganze Bande.
Kommen Sie hierher?
Nein. Nein, Sie schwärmen aus. Aber in der entgegengesetzten Richtung.
Wir wollen wohl mit Gewalt den Polizeikordon durchbrechen.
Was beweist, dass Sie keinerlei Erfahrung im Umgang mit Polizisten haben.
Noch 8 Minuten Zeit, Herr Chefkommissar. Und es rührt sich nichts.
Weiß ich. Stellen Sie bitte die Sprechfunkanlage auf Gruppenschaltung.
Bitte, Chefkommissar.
Achtung! Chefkommissar McKenzie ruft alle Einsatzgruppen. Wir müssen damit rechnen, dass die Leute Widerstand leisten. Sie sollen schwer bewaffnet sein. Leider ist das Terrain sehr unübersichtlich. Deswegen erbitte ich mir doppelte Aufmerksamkeit. Bei der geringsten Bewegung innerhalb des eingeschlossenen Gebietes erwarte ich sofort Meldung. Ende.
Noch 6 Minuten, Herr Chefkommissar.
Während dieser 6 Minuten gab es auf dem Schrottplatz keinerlei Veränderung. Benutzen wir daher die Gelegenheit, rasch Mrs. Edwina Schwuschobber aufzusuchen, die sich inzwischen mit Joshua Benedict Sträubenguss in Verbindung gesetzt hatte.
Und Sie haben dem Chefkommissar gesagt, wo er Dickens finden kann?
Leider.
Ja, aber Verehrteste, das bedeutet doch das Ende von Dickie Dick Dickens. Oh. Wenn Topper ihn nicht erledigt, dann tut es die Polizei.
Ja, aber ich weiß leider auch keinen Ausweg. Herein?
Hallo, Schrullschopperchen, altes Haus, wie geht's?
Ach, du großer Schreck, der einzige weibliche Walfangkapitän der Welt.
Ach, Sträubenbüßchen.
Hallo.
Ja, Mrs. Boltingbrook, wo kommen denn Sie her? Wir denken, Sie sind längst in Irland.
Es ist alles wieder in Ordnung. Denken Sie nur, meine Reederei, diese Engel. Sie haben mir mein Schiff zurückgegeben. Oh. Ja, Captain Maggie fährt wieder auf der guten alten Oak Hoke Mo.
Ja, davon merken wir leider im Moment sehr wenig.
Wir sind auf der Fahrt ins südliche Polarmeer, haben im Hafen von Norfolk festgemacht, um Proviant und Kohle zu übernehmen. Aha. Welch herrliche Gelegenheit, so dachte da Captain Maggie, der Besatzung Chicago zu zeigen und alte Freunde zu besuchen.
Oh, wie lieb von Ihnen, meine Gute.
Ja, wie lieb.
Ja, rau ist der Seemann und wettergestellt, doch weich und gefühlvoll sein Herz.
Oh ja.
Wie geht's denn meinem Freunde Dickens?
Ach, schlecht.
Schlecht?
Sehr schlecht.
Schlecht? Was sagten Sie da, meine Teuerste? Sie wollen Ihrer Schiffsbesatzung Chicago zeigen?
Ja, meine Crew wartet am Bahnhof. Ich will mit ihr eine Stadtrundfahrt machen.
Ja, eben, daran dachte ich auch. Mrs. Schrullschopper, wir haben doch noch den Omnibus, nicht wahr?
Was haben Sie vor, Joshua Benedict?
Oh, oh, abwarten, abwarten.
Ja, das war die allgemeine Devise jener Stunde. Abwarten. Auch für Chefkommissar Lionel McKenzie.
Langsam, aber unaufhörlich schlichen die Minuten. Die Frist war längst verstrichen. Schon fing die Aufmerksamkeit der braven Beamten an zu erlahmen. Da geschah es. In einem verzweifelten Ansturm stürzten sich Topper und seine Leute aus ihren Verstecken gegen den Polizeiring.
Achtung! Chefkommissar McKenzie ruft die Einsatzgruppen 2 und 4 zur Verstärkung von Gruppe 3 aufrücken. Ende. Los, Martin, geben Sie Gas zur Einsatzgruppe 3.
Doch als Chefkommissar McKenzie auf dem Schauplatz des Gefechtes anlangte, war der Spuk bereits vorbei. Die anstürmenden Gangster waren niedergekämpft. Nur einer der Banditen hatte den Kampf unverletzt überstanden.
Sieh mal einer an. Den kennen wir doch, Snipper Jonas.
Ja, so sieht man sich wieder. Einen schönen guten Morgen, Herr Chefkommissar. Na, und was sagen Sie dazu? Ich gehe hier rein zufällig spazieren. Auf einmal knallt es an allen Ecken.
Ja, weiß ich. Sie haben wieder mal mit allem, was hier geschehen ist, nicht das Geringste zu tun.
Wie gut Sie mich kennen.
Mein lieber Freund, wenn du jetzt nicht rückhaltlos die Wahrheit sagst, Brüderchen, garantiere ich für nichts. Ist dir bekannt, dass Dickie Dick Dickens euer Hauptquartier besuchen wollte?
Ja, er wollte, glaube ich, seine Braut besuchen. Die haben wir nämlich, die hat Hopper, verstehen Sie, die hat er gefangen genommen.
Weiter.
Und dann hat Dickens wohl noch die Goldbarren gesucht, die Topper ihm gestohlen hat.
Und die von einem Bankraub stammen. Hast du Dickens gesehen?
Oh ja. Er hat versucht, sich an den Wohnwagen heranzuschleichen, in dem wir Effi untergebracht hatten. Es ist ihm nicht gelungen. Topper hat ihn entdeckt. Aber ich bin nicht schuld, Herr Chefkommissar. Ich habe nicht mitgeschossen.
Ihr habt Dickens getroffen?
Ja, der ist tot.
Und seine Braut?
Die wird wohl noch im Wohnwagen sein, wie Topper hat ihr ein Schlafmittel gegeben.
Gut, Snipper Jonas, du wirst uns gleich zur Stelle führen und dann werden wir sehen, ob du die Wahrheit gesagt hast. Wenn nicht, kannst du dein blaues Wunder erleben. Sergeant Martin, vorher möchte ich noch mal mit den Gruppen sprechen.
Bitte sehr, Herr Chefkommissar.
Achtung, Chefkommissar McKenzie ruft alle Einsatzgruppen.
Alarmstufe 1 ist aufgehoben. Die Einsatzgruppen bleiben jedoch vorläufig noch auf den zugeteilten Positionen. Halten Sie Ausschau nach etwaigen Versprengten. Ende.
Aha. Wilkins, sagen Sie den Leuten Bescheid. Alarmstufe 1 ist aufgehoben.
Jawohl, Herr Leutnant.
Nu, was ist denn dort hinten los?
Ja, ein Omnibus, Herr Leutnant. Wahrscheinlich wieder so eine Stadtrundfahrt.
Und hier, meine Damen und Herren, befinden wir uns am südlichen Stadtrand von Chicago.
Auf diesem Terrain wurde im Jahre 1779 von dem französischen Einwanderer Jean-Baptiste Point du Sable die erste Siedlung errichtet.
Chefkommissar McKenzie war inzwischen mit einem Dutzend seiner Leute, einem Arzt sowie dem verhafteten Snipper Jonas zu dem ehemaligen Hauptquartier der Topperbande vorgedrungen.
Dort hinten, bei dem alten Bagger, ist Dickie Dick Dickens aufgetaucht mit seinen beiden Freunden. Ich habe sie genau erkannt. Dann sind sie die Halde heruntergekommen. Und hier hat sie Topper erwischt mit dem Maschinengewehr.
Ah, gleich auf den ersten Anhieb?
Nein, zuerst haben sie wohl Deckung genommen, aber dann sind sie nochmal aufgesprungen und, naja.
Na, Doktor, haben Sie die Leichen untersucht?
Ja, da ist nichts zu machen, Herr Chefkommissar. Sie müssen beide auf der Stelle tot gewesen sein.
Beide? Na, ich denke, es sind drei.
Bitte sehen Sie selbst.
Ja, tatsächlich. Na, Moment mal. Sagen Sie, Snipper Jonas, was haben Sie mir denn da erzählt? Das ist doch nicht Dickie Dick Dickens.
Du meine Güte, ja, das sind Billy und Joe.
Wer ist das?
Unsere Leute, die Braut von Dickens bewachen sollten in dem kleinen Wohnwagen.
In welchem kleinen Wohnwagen?
Ja, jetzt werde ich völlig verrückt. Da drüben hat er gestanden. Und unser Auto ist auch weg, unser schöner Buick.
Gut, Sie Türken aber auch. Na, also das sieht dem Dickens mal wieder ähnlich. Während wir uns mit den Gangstern herumgeschossen haben, ist er friedlich davongefahren.
Aber durch unseren Absperring kann er nicht durchgekommen sein.
Nein, kann er nicht. Sergeant Martin, das Sprechfunkgerät.
Achtung, Chefkommissar McKenzie ruft alle Einsatzgruppen. Alarmstufe 1, Dickie Dick Dickens, befindet sich noch auf freiem Fuß. Vermutlich wird er versuchen, in einem froschgrünen Brick, Baujahr 1923, mit Wohnanhänger zu fliehen. Bitte besonders auf derartige Fahrzeuge zu achten. Ende.
Ach du meine Güte, Wilkins!
Herr Leutnant.
Alarmstufe 1, Sie haben Dickens noch immer nicht geschnappt. Und sehen Sie zu, dass diese Reisegesellschaft aus dem Zigeunerlager verschwindet. Wenn der Chefkommissar dahinter kommt, gibt es einen Riesenkrach.
Zu Befehl. Meine Herrschaften, darf ich Sie bitten, sich etwas zu beeilen?
Ja, ja, aber ja, wir kommen schon. Bitte, meine Damen und Herren, wir müssen weiterfahren. Und haben Sie herzlichen Dank, Herr Leutnant. Es war wirklich sehr, sehr freundlich von Ihnen.
Bitte, bitte.
Ja, bitte, bitte.
Ja, war sehr nett von Ihnen. Vielen, vielen Dank.
Das war aber wirklich sehr nett von Ihnen. Sehr nett, vielen Dank.
So, meine Herrschaften, wir müssen uns etwas sputen. Bitte rasch, rasch einsteigen.
Wenn die erst mal weg sind, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.
Ja, jetzt ist gleich so weiter, Leutnant.
Na, endlich.
Aber eines, Herr Leutnant, finde ich etwas seltsam.
Ja?
Ich habe die Leute gezählt. 22 sind in das Zigeunerlager hineingegangen, aber 26 sind wieder herausgekommen.
Was? Und das sagen Sie erst jetzt?
Eine sofort eingeleitete polizeiliche Durchsuchung des Zigeunerlagers ergab einwandfrei, dass die Zigeuner noch vollzählig anwesend waren. Keiner von ihnen hatte mit der Reisegesellschaft das Lager verlassen. Hingegen hatte sich ihr Wagenpark um zwei Fahrzeuge vergrößert. Ein Wohnwagen sowie ein froschgrüner Buick, Baujahr 1923.
Der Omnibus der Reisegesellschaft war indessen von der üblichen Tour der Stadtrundfahrt abgewichen und jagte nun mit Spitzengeschwindigkeit durch das amerikanische Mutterland.
Siehst du, mein Kleiner, nichts auf der Welt ist so unberechenbar wie die Wege des Schicksals.
Ja.
Kaum voneinander getrennt sind wir schon wieder vereint.
Und ihr habt euch tapfer geschlagen, Maggie. Du und deine Crew. Bravo, bravissimo.
Ach was, es war alles die Idee von Joshua Benedikt Sträubenbus.
Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Nach Chicago können wir nicht zurück, denke ich.
Ja, ich nehme an, die Vereinigten amerikanischen Polizeikräfte werden jetzt eine riesen Hetzjagd auf uns veranstalten. Die verfolgen uns durch die ganzen Staaten.
Und was mich betrifft, mein Kleiner, muss ich dich leider deinem Schicksal überlassen. Oh. Die Old Kokomo sticht nur heute Nacht in See.
Sagt mal, Effie.
Ja?
Opa Crackle, Bonko.
Ja?
Was haltet ihr eigentlich von der Meeresluft?
Prima.
Die Ärzte sagen ja immer wieder, dass sie sehr gesund sein sollen.
Na, dann wollen wir doch mal was für unsere Gesundheit tun.
Geht in Ordnung. Also los, Steuermann. Kurs Ost, Südost, alle Maschinen äußerste Kraft voraus.
Hab leider nur eine Maschine, Captain, aber die ist unverwüstlich.
So jedenfalls versichert der Prospekt der American Motors Company, die den Omnibus hergestellt hatte.
Doch nicht nur der Motor des Omnibuses lief auf Hochtouren, sondern auch die allgewaltige Maschinerie der amerikanischen Polizei. Die Stunden vergingen. Der Abend brach herein. Doch der gesuchte Omnibus war immer noch nicht gefunden. Chefkommissar McKenzie stand am Abgrund der Verzweiflung, als ihm sein Assistent einen wichtigen Zeugen meldete.
Es ist ein Zigeuner aus dem Lager am Schrottplatz, Herr Chefkommissar.
Herein mit ihm.
Bitte kommen Sie.
Ich wünsche ergebenst einen guten Abend, Herr Polizeirat.
Setzen Sie sich. Was haben Sie mir zu sagen? Bitte machen Sie schnell, ich habe nicht viel Zeit.
Ja, das ist so. Ich habe doch die Leute gesehen, die unser Lager besucht haben. Und ich glaube nicht, dass das eine Reisegesellschaft war. Es waren Seeleute.
Was?
Sie haben doch miteinander gesprochen. Und da hörte ich, wie der eine sagte, Vorsicht, stolpern Sie nicht, Captain.
Aha.
Aber der Captain war gar kein Mann, der war eine Frau.
Donnerwetter!
Oh, bitte, schimpfen Sie nicht mit mir. Ich habe die Wahrheit gesagt, ich schwör's.
Schimpf ja gar nicht. Ihre Mitteilung ist unter Umständen $10,000 wert.
Joi, Mama.
So hoch ist nämlich die Belohnung auf die Ergreifung von Dickie Dick Dickens. Martin!
Herr Chefkommissar!
Rufen Sie sofort alle Häfen an der Ostküste von New York bis Charleston. Ich möchte wissen, welche Schiffe dort festgemacht haben.
Wieder spielte das Kabel der amerikanischen Bundespost im Auftrag der Chicagoer Kriminalpolizei, schreckte die Beamten der städtischen Hafenverwaltung von ihren Abendbrottischen hoch.
Und diesmal sollte Chefkommissar McKenzie mehr Glück haben. Schon nach wenigen Stunden erhielt er die entscheidende Meldung.
Jawohl, Herr Chefkommissar, Sie hatten recht. Die Okhuk Mo, das Schiff von Captain Maggie Poltenbrook. Es liegt zurzeit an der Reede 3 in Norfolk.
Wundervoll, Martin, großartig. Und jetzt ein Blitzgespräch mit der Hafenpolizei in Norfolk. Die sollen die Okhuk Mo festhalten.
Zu Befehl, Herr Chefkommissar.
Na siehst du, Dickie Dick Dickens, es nützt dir alles nichts. Jetzt kriege ich dich doch. Ende gut, alles gut.
So, meine Damen und Herren, kommt auch das letzte Abenteuer von Dickie Dick Dickens zu seinem Ende. Doch, meine Damen und Herren, schalten Sie Ihr Gerät noch nicht ab. Verweilen Sie noch einen Augenblick an Ihren Lautsprechern. Versäumen Sie nicht die letzten Worte von Sergeant Martin.
Ich habe soeben mit der Hafenpolizei von Norfolk telefoniert, Herr Chefkommissar.
Ja, gut.
Die Hafenpolizei hat zunächst nicht zugreifen können, weil die Zollbehörde, die Okhuk Mo, noch mit Beschlag belegt hatte. Wegen einiger Goldbarren, die die Besatzung an Bord genommen hat. Aber zum Glück fand sich zufällig ein Juwelier, ein gewisser Mr. Streubenguss.
Streubenguss?
Er konnte den Zollbeamten verbindlich erklären, dass es sich bei den angeblichen Goldbarren um ziemlich wertlose Souvenirs aus Messing handelt.
Also hat die Zollbehörde das Schiff freigegeben und die Hafenpolizei konnte zugreifen?
Beinahe, Herr Chefkommissar, beinahe.
Was denn?
In der Zwischenzeit hat die Okhuk Mo Anker gelichtet.
Gelichtet?
Und befindet sich zurzeit schon außerhalb der amerikanischen Hoheitsgrenze.
Oh.
Ja, Herr Chefkommissar, Ende gut, alles gut.
Hiermit, meine Damen und Herren, verabschieden wir uns vorläufig von Dickie Dick Dickens, wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Lebensweg und bewahren ihm ein ehrendes Gedenken.